Yoksa bir düşmanı da bekliyorum. Hiç kaynattım yoksa hiç. Şu göttliche orientierung, die je und je durchgeführt hat in dem Sinne, der Herr tut nicht. Habe denn sein Geheimnis seinen Knechten, Propheten geoffenbart. Wir beginnen, abgesehen von Adam und der ersten Menschen, kurz mit einem Blick auf Henoch, der so einmalig in der Gemeinschaft Gottes ausharrte, mit ihm wandelte, dass Gott ihn wegnahm, nicht den normalen Tod sterben ließ, sondern ihn entrückte, den Henoch. Und dieser Henoch war von Gott belehrt, orientiert. Ganz deutlich wird es in der Person des Noah. 120 Jahre vor dem Einbruch der Sintflut hat Gott ihm dies Gericht angekündigt. Beinahe sind die 120 Jahre vorüber. Noch einmal spricht Gott, jetzt ist die Zeit nahe gekommen. Und jetzt spricht Gott zu Noah, noch die Arche ist fertig geworden unterdessen, noch 7 Tage. Und die Flut bricht herein. Natürlich. Ein Beispiel, ein Jahrhundert voraus. Und wenn je näher der Zeitpunkt rückt, umso deutlicher öffnet Gott den Blick für die Zeitordnung. Noah. Abraham bekam die Kunde vom Untergang der Gegend vom heutigen Toten Meer am Tage vorher. Abraham, Tag zuvor. Sein Neffe Lot wurde orientiert am Abend, am gleichen Abend noch, vor der Nachtstunde, bevor das Feuer vom Himmel fiel. Wie könnte ich meinen Knecht Abraham verbergen, was ich tun, zu tun gedenke? Und erst über Abraham, nach der Orientierung Abrahams, und um der Fürbitte Abrahams willen, gingen die Engel zu Lot, der damals Stadtrat von Sodom war. Er versuchte, die damalige Gräuelstadt Sodom zu reformieren, wir würden sagen, zu christianisieren. Deshalb haben ihn dann seine Schwiegersöhne ausgelacht, als er sie nachts aussucht und sagt, macht schleunig, dass er rauskommt aus dieser Stadt, denn in der nächsten Stunde ist zu spät. Da haben sie ihn ausgelacht. Wie jetzt hast du so gesprochen, wie wenn wir die Situation verbessern, reformieren könnten, und jetzt plötzlich soll das alles nicht gewesen sein. Noah, Abraham, Lot. Wir vergessen nicht, gleich wie es war in den Tagen Noahs, gleich wie es war in den Tagen Lot. Elisa, vorerst als Schüler des Elias, wusste am Tage oder eine Anzahl Stunden oder vielleicht eine Anzahl Tage zuvor, dass der Herr seinen Gebieter, den Elias, wegnehmen werde von der Erde in besonderer Weise. Nicht nur wusste es dieser persönliche Jünger Elisa in Bezug auf seinen Lehrer, seinen Prophetenmeister Elias, sondern sogar die Propheten Schüler von Bethel und Jericho. Propheten Schüler wussten das. Sogar denen hat Gott das geoffenbart.
Junge Leute.
Junge Leute.
junge Leute.
Die ihrerseits,
sowohl die Schüler, Prophetenschüler von Jericho, als diejenigen von Bethel, begegneten an diesem entscheidenden Tage den beiden Propheten, Elias und Elisa. Und dann machten sich beide Schülergruppen, geografisch und zeitlich etwas auseinanderliegend, aber am gleichen Tage, an den Elisa heran. Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Meister wegnehmen wird? Und er sagt, ja, ja. Ich sage niemand etwas. Behalte das für euch.
Und zwar über eurem Haupt, ja, das heißt, senkrecht nach oben, ja, nicht irgendwo hin entrücken. Das ist von großer Bedeutung in der heutigen Zeit, das festzustellen.
Danke. Der Prophet Daniel, wie wir schon darauf hinweisen durften, begann erst in späten Jahren der babylonischen Gefangenschaft darauf zu achten, dass längst im Propheten Jesaja die Zeitspanne der babylonischen Gefangenschaft, die Dauer von 70 Jahren, längst prophetisch geschrieben, niedergelegt waren. Beachtet hat er das erst in der betreffenden Stunde, da es richtig war für ihn. Und dort heißt es so genau, da achtete ich, Daniel, auf die Zahl der Jahre, wie sie im Propheten, ist Jesaja oder Jeremia, ich weiß nicht, Jeremia geschrieben sind. Nicht nur das, wie wir sagen, die Zahl der Jahre von damals, dem Ausgehen des Wortes Jungsein zu bauen, bis zur Kreuzigung Christi, wurde auch festgelegt. Und unser Gott pflegt nämlich wirklich alles zuvor festzulegen, hat es schon festgelegt, nach der Zahl von Jahren, Monaten, Tagen und Stunden. Zum Beispiel, wir bleiben beim Zeitpunkt der Kreuzigung. Nach Zahl von Jahren war sie festgelegt durch die 69 Jahrwochen. Zahl der Jahre. Da war das Jahr bestimmt. Wann kommt der Monat? In welchem Monat dieses Jahres konnte nur die Kreuzigung stattfinden? Nur im ersten Monat. Das passt. An welchen Tagen nur dieses ersten Monat? Nur am 14. Tag. Zu welcher Stunde? Bei Sonnenuntergang. Was sollen wir hierzu sagen? Genau so lesen wir in einem der letzten Kapitel des Buches der Offenbarung Jesu Christi, dass die vier Engel, die droben festgehalten sind an einem himmlischen Altar, dass die frei losgelassen werden, um große Gerichte über die Erde zu führen. Und sie wurden festgehalten auf Stunde, Tag, Monat und Jahr. Und was wir beachtet haben als Propheten hinterher, die Gründung des Staates Israel, sahen wir, 7 mal 7 mal 7 mal 7 Jahre, 49 mal 49 Jahre, vom Ausgehen des Gottes Jerusalem zu bauen. Wir haben das Datum genau. Das Jahr 1948, der Monat Mai, der 14. auch noch, und Punkt Mitternacht. Punkt Mitternacht. Da wurde in meinen Augen nichts Geringeres getan, in dem äußerlich, wir verstehen uns recht, nur ein Städtchen Israel ausgerufen wurde, was ich unerwartet wusste, ein Halja Halja ausgerufen. Für Israel eine ganz neu beginnende Friedenszeit. Das heißt, dass nach dem Ablauf der nächsten 50 Jahre ziemlich sicher das tausendjährige Reich eröffnet werden kann. Ja, Monat, Tag und Stunde. 120 Jahre voraus und dann auf einmal geht es nur noch 7 Tage. So offenbart das sich. Punkto Zeitprophetie. Als letztes oder zweitletztes und dann als letztes in dieser Reihe dürfen wir daran denken, dass der Herr Jesus, der ja seiner Zeit sogar bezeugen musste, selbst ich weiß nicht, tat es sondern, das hat der Vater allein sich vorbehalten, auch die Engel nicht, der konnte dann, als seine letzten Tage gekommen waren, vor den Vater treten und sagen, Vater, die Stunde ist gekommen. Seine Stunde. Und die Stunde der Gewalt der Finsternis ist gekommen. Natürlich sind die beiden, fallen die zusammen. Aber einmal betrifft es ihn, den Heiligen Gottes, und das andere Mal die Gewalt der Finsternis. Und jetzt schließen wir ab mit dem, der nun einmal in der Ordnung Gottes der Letzte sein muss. Der Saul von Tarsus, später Apostel Jesu Christi, Paulus. Sein letzter Brief an Timotheus offenbart uns, dass es ihm nun geoffenbart war, dass die Zeit seines Abscheidens gekommen war. Auch er, ihm wurde es geoffenbart. Das tut Gott im Einzelnen, besonders aber, wenn es sich um den Erstling der Neuschöpfung überhaupt handelt, nämlich um die Gemeinde Jesu Christi, um den Leib des Christus, wenn ihre letzte Stunde auf dieser Erde gekommen ist, was das heißt, letzte Stunde werden wir vielleicht heute, morgen sehen, ist Gott auch hier derjenige, der nicht anders kann, nach seinem eigenen Willen und Zeugnis und Wohlgefallen, es den Seinen kundzutun, dass auch wir vor den Vater treten können und sagen, Vater, die Stunde ist gekommen. Und zwar nach dem Wort des Apostels Paulus, für uns heute, schon bald vor 2000 Jahren niedergeschrieben, bezeugt, dass wir die Zeit erkennen, und zwar so genau, dass die Stunde schon da ist, in dem ihm geoffenbart wurde, jetzt ist die Nacht, jetzt denken wir an das, was wir da sagen, die Nacht weit vorgerückt, obwohl, genau gesehen, die Stunde heute erst kurz vor Mitternacht heißt. Nachdem wir aber von der gewaltigen Abkürzung wissen, also auch schon wissen, dass der Morgen, das Ende der vierten Nachtwache, auch um das Jahr 2000 fällig sein könnte, ist dieses Wort, die Nacht ist weit vorgerückt, kurz vor 2000, durchaus gerechnet, und das nächste Zeugnis, und der Tag ist nahe, ist erst recht richtig. So. Nun sagen wir ein Wort, wenn ich mich irre, jetzt hätte ich geirrt, ich hätte gesagt, im zweiten, es steht im ersten Thessalonischer Brief, wollen wir einige Zusammenhänge beachten, und zwar deshalb, weil wir beim Lesen solcher Worte im Blick auf das, was wir hier hören, und ich hoffe, sehen und verstehen können, mangels exakter Lesung dieser Worte wieder uns mit Fragezeichen umgeben sehen könnten. Wir müssen das einmal ganz möglichst scharf, klar uns zeigen lassen. Wenn Paulus zum Beispiel Kapitel 4, 1. Thessalonicher 4, Vers 9 schreibt, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben. Warum nicht? Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. So. Also, hier schreibt Paulus, in dieser Hinsicht ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn das ist euch klar. Von Gott aus schon. Wenn wir Kapitel 5, Vers 1 lesen. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Merkt ihr, was ich meine? Ja.
Was ist wichtig? Wichtig, ja, die Brüderliebe als das Grundelement aller Gemeinschaft, aller Erkenntnis. Oder die Zeit Verständnis als Zielpunkt der Zielerreichung aller Pläne Gottes. Was ist wichtiger?
Durch die Frage an mich?
Ja.
Dann antworte ich auch für alle. Weder noch,
jawohl,
sondern die Liebe Gottes ist die Vorbedingung, dass Gott uns Einblick gibt in seine Zeitordnung.
Sag noch einmal.
Das Belehrtsein und Gefühltsein von der Liebe Gottes ist die Vorbedingung, dass Gott uns Einblicke und Klarheiten schenkt in Bezug auf Zeitprophetie.
Und wer nicht alle Brüder lieben will und kann, hat weder das Recht noch die Fähigkeit, diese Zeitereignisse zu durchschauen und sich ihrer zu freuen.
Wie geschrieben steht, Epheser 2, Epheser 2, nachdem ich gehört habe von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, für euch zu beten, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit und offenbar.
Ein Feiner Selbst. Deiner
Selbst.
Eben,
was deine Geheimnisse betrifft.
Weiter. Deshalb kann man auch nie über diese Dinge diskutieren.
Ja.
Wer diskutieren will, hat keine Liebe. Der will Recht haben, ist besser wissen. Brüder, das ist ein wunderbarer Zusammenhang, der mir auch schon seit längerer Zeit so wichtig und lebendig ist. Merken wir uns, es ist nicht nötig, zu schreiben wegen der Bruderliebe, weil ihr das wisst, weil ihr von Gott selbst erfüllt seid. Und genauso ist es nicht nötig, euch zu schreiben wegen der Zeiten, weil ihr das auch wisst, weil diese beiden Dinge zusammentreffen. Deshalb ist es so nötig, dass wir in die Bruderliebe hineinwachsen, hineinsterben und dann dadurch erst fähig werden, diese großen, herrlichen und beglückenden Erkenntnisse lebendig und fruchtbar in uns zu tragen. Brüder, das ist der Zweck unserer Konferenz.
Ja.
Und da darf keine Seite fehlen. Das ist schief, das ist faul.
Ja.
Keine Seite.
Ja. Und je mehr wir überzeugt, vielleicht sogar überwältigt werden, dass die Zeitlage nun einmal so ist, wie wir es aus der Schrift ersehen können, überwältigt werden, umso mehr kommt die konsequente Forderung oder Selbstverständlichkeit an uns heran, in uns hinein, um sie zu läutern, zu reinigen, weiß zu machen, die Waffen des Lichts anzuziehen und die Werke der Finsternis abzulegen, uns fertig machen zu lassen. Das ist der Zweck der Übung, lieber Schwester, um in der Liebe Gottes vollendet zu werden. Weiter. So habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde, denn ihr selbst wisstet genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Warum musste Paulus damals schreiben, ihr selbst wisstet genau? Also vorerst lesen wir einfach, ihr wisstet genau, was er aber weiter bezeugt, scheint eine sehr ungenaue Sache zu sein, nicht? Ihr wisst, wie man das genau weglassen, ihr wisst, dass der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also ganz plötzlich unerwartet. Und jetzt bringt der Feind fertig diese Ungewissheit seines Kommens, dass plötzlich unerwartet, wenn wir Gläubigen, die Glieder seines Leibes, am wenigsten daran denken, dass er uns dann plötzlich überrascht wie ein Dieb in der Nacht. Ich sage, so lesen wir das. Es tut auf uns und haben uns glatt verleiten lassen, falsch orientieren lassen. Lesen wir mal weiter, bitte. Wie ein Dieb in der Nacht, jetzt betone ich, und so ist auch betont im Hebräischen, wenn Sie sagen, sind das wir?
Nein.
Wer sind die Sie?
Nein.
Die Welt. Wenn Sie sagen, Frieden und Sicherheit, und das werden Sie mit auf einer Basis sagen können, dass selbst Christen hören und sehen vergehen wird. Ein Friedensreich sehen wir kommen, wie es bis heute noch nie da war. So überragend, so gewaltig, die ganze Erde umfassend.
Die Kontinente sind schon geprägt. Daraus steht Pax et Securitas, Friede und Sicherheit. Und die ersten Länder, die sie herausgegeben haben, sind Russland und Deutschland. das wissen die wenigsten. Und das ist die Zeit nach dem Krieg, der jetzt vor uns steht, von Daniel 8. Dann kommt diese Zeit Friede und Sicherheit. Und darauf müssen wir jetzt schon innerlich eingestellt sein. Denn wir wissen nicht, wie sich hier die Entrückung eingliedert. Brüder, das sind Spannungen von unerhörter Tragweite. Pax et Securitas, das wird das Schlagwort sein. Merkt euch das.
Friede und Sicherheit.
Friede und Sicherheit auf Deutsch. Pax als Friede und Securitas als Sicherheit.
Ja, und ich darf gleich ein drittes dazu üben. Ein Schlagwort im Westen heißt bereits Pax, und zwar über die ganze Erde, Pax Americana. Und das ist die Sache.
Das ist der politische Schlüssel für die Lösung dessen, was kommt in nächster Zeit.
Die USA werden den Frieden sichern über die ganze Erde. Mit allen idealen Grundlagen. Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, soziale Gleichberechtigung, wunderbarste soziale Verhältnisse, idealste Dinge. Sie werden jetzt, ja nein, jetzt durch. Das, wir kommen noch dran, bei Daniel 8 dann. Denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn also kommt wie ein Dieb in der Nacht. Für Sie, deshalb geht es gerade weiter. Wenn Sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über Sie. Nicht über uns. Gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und Sie werden nicht entfliehen. Also, wer wird überrascht vom Herrn? Wie durch einen Dieb in der Nacht. Wer? Die Welt. Bitte. Dass das so ist, wie wir jetzt Nachdruck aufgelegt haben, geht aus den folgenden Versen allzu deutlich hervor. Jetzt wird betont, ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Das haben wir oft gelesen, aber nicht gelesen. Das haben wir vor lauter Selbstverständlichkeit, auch die Gläubigen wissen nie etwas über Zeitordnungen, nicht wahr? Haben wir das prompt so überlesen, wie wenn es nicht dasteht. Und deshalb gestattet einmal, dass wir jetzt wie mit einem Vorschlaghammer auf diese Worte Nachdruck geben. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Aber was heißt denn das? Dass wenn es soweit ist, werden wir im Lichte alles erkennen. Und jetzt komme ich zurück auf das vom Geiste Gottes, dem Paulus, direkt aufgenötigte, wenn ich so sagen darf, Wörtchen. Ihr selbst, Brüder, wisset genau, dass der Herr für die Welt kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Wieso? Genau. Wir sind ja daran, die Nachtwachenordnungen unseres Gottes und konnten feststellen, am Abend, um Mitternacht, beim Hahnenschrei, frühmorgen. Merken wir. Ihr wisst genau, nicht, wie das zugeht. Genau. Nicht zwischen den Nachtwachen irgendwo drin, sondern immer bei einem Übergangszeitpunkt von einer Nachtwache zur anderen. So genau wissen wir das. Und wir wissen jetzt hinterher genau, dass der Herr Jesus vor dem Jahr 2000 überhaupt gar nicht kommen konnte, nach dem prophetischen Wort, nach dem Zeugnis der Nachtwache zum Beispiel, oder der Tage, oder was irgendwie wir sagen oder noch sehen dürfen. Nun haben wir hier diese Skizze vor uns, die 2000 Jahre von Christus bis heute, im Jahr 2000, etwas im Einzelnen deutlich zu machen vermag, weil das in diesem 7000-Jahr-Rhythmus nicht mehr sichtbar wird. Gut. Hier die Kreuzigung, hier die Geburt Jesu. Hier das erste Jahrhundert des ersten Jahrtausends oder unserer 2000 Jahre und hier das letzte Jahrhundert, 1900 bis 2000 und hier von 0 bis 100. Und da sahen wir, dieses erste Jahrhundert heißt am Abend, also nach seinem Tod und seiner Auferstehung, am Abend. Und das hier heißt kurz vor Mitternacht. Jetzt wollen wir beachten, dieses Wörtchen Jesu, ob am Abend. die ganze Zeit von der Kreuzigung Christi an, als die Sonne unterging, als es Abend geworden war, bis zum Jahre 100 ungefähr. Diese Zeitspanne ist noch gefüllt mit gewaltigsten Proklamationen und Offenbarungen Gottes an die Seinen und an die Welt. Und von da ab ungefähr schweigt Gott 1800 Jahre. Und mit Beginn des letzten Jahrhunderts, dieser 2000 Jahre, beginnt Gott wieder einzugreifen und deutlich zu sprechen. Mit dem Seinen und mit der Welt. Da ist scheinbarer Leerlauf. Hier läuft was? Das Geheimnis des Christus, das Geheimnis der Glieder des Leibes des Christus, der Gemeinde Jesu Christi, vor der Welt verborgen. Ein im Acker der Welt verborgenen göttlichen Schatten.
Es gibt einen gewissen Parallelismus in allen Gedanken und Plänen Gottes zwischen Zeitprophetie und Wesensprophetie. Die gehören zusammen, sie bilden eine Einheit. Und ich bemühe mich seit Jahren, das lebendig zu zeichnen in der Verflochtenheit. Ich will gerade hier versuchen, das klar zu machen, den Parallelismus zwischen der Zeitprophetie in den letzten 100 Jahren, zwischen 1900 und 2000, in dem wir jetzt leben. Wir wissen, dass ein Drittel der Engel gefallen ist und zwei Drittel bewahrt sind. Und dass die in einer gewissen Verzahnung und in einer gewissen Zusammenarbeit noch standen bis zur Auferstehung Christi und dass es dann gewisse Vorgänge gab, die stark in die Endzeit drängten. Wir leben heute im Jahre 1966. Das wird doch niemand von euch bestreiten. Und nun ist 66. Von 1900 bis 1966 sind wie viele Jahre? 66 Jahre. Und von 1966 bis 2000, das sind wie viele Jahre? 33 Jahre. Wir sehen also, dass die Zeit der verhältnismäßigen Ruhe und Stille, des verhältnismäßigen Klassenweiterentwicklung vorbeigehen und dass jetzt die Zeit, was vor uns liegt, was wir schon betreten haben, dass das jetzt in ungeheure Spannungen hineinkommt. Weil das Verhältnis von 2:1, wie es in der Geisterwelt ist, 2 Drittel Lichtengel, 1 Drittel Finsternisengel, also das Verhältnis von 66 zu 33, dass dieses Verhältnis jetzt schon in der Zeitprophetie am heutigen Tag, in diesem Jahr, gegeben ist. Und wenn wir ins Jahr 67 eintreten, dann geht es dann mit Gewalt dem Ende entgegen. Das geheimnisvolle Gesetz des Zusammenhangs von Zeitprophetie und Wesensprophetie. Es gehört zusammen. Und das besser zu verstehen, hat uns Bruder Mohn nur die Zeitprophetie gezeigt. Aber dazu ist es auch notwendig, dass wir dann auch die Innenschau der Prophetie haben, die wir da auch gesehen haben, dass einander lieben, vom Gott gelehrt und so weiter, und das Verstehen der Zeitabschnitte unseres Gottes. Deshalb sehen wir jetzt, dass die Zeit kommt, oder dass das, was jetzt kommt, dass das bestimmt und klar und zielsicher aufs Ende zustößt. Und das, um es so auszudrücken, wir die 2 Drittel des Vorherrschens der Lichts- und Ordnungsengel verlassen haben und in die Zeit der Rebellion der Finsternismächte eintreten. Und deshalb zerfällt auch alles, die Kunst, die Wissenschaft, die Jugend, die Kultur, die Mode, alles, was es gibt, das zerfällt, das ist dämonisiert. Die Musik, ich habe gestern in irgendeiner Zeitung, in der Frankfurter oder in der Stuttgarter Schweiz, oder in der Welt, glaube ich, die mir hingelegt wurde, da habe ich ein paar kleine lyrische Sachen gelesen, die mich interessieren. Also ich habe mich beinahe erbrochen, das sollen Gedichte sein, grauenhaft, dämonisch. So ist die ganze Kunst, die darstellende Kunst,
und so weiter, auf allen Gebieten. Mit der Musik, die Architektur, ja, das ist stabilisiert.
Und da ist die Kirchenarchitektur.
Ja, ja, ja. Bei mir war jetzt wieder ein führender Mann der katholischen Kirchenbaukunst, der beste Schüler des besten katholischen Kirchenbauprofessors. Der war bei mir und kam zu mir gefahren und sagte, Adolf, ich gar nicht länger. Ich habe gesehen, dass die Kirchenpläne für die katholischen Kirchen, dass die durch und durch satanisiert sind. Die sind spiritistisch empfangen. Wenn man fragt, ja, woher habt ihr diese Gedanken? Ja, das ist durch Geisterlicht und Geisterwelten. Ich kann nicht länger. Bitte hilf mir. Ich bin bereit, Zeichenlehrer zu werden an einer Mittelschule oder an einer höheren Schule. Aber ich kann nicht mehr Kirchenbaumeister sein. Ich gehe zugrunde. Ein Katholik. Ihr Frankfurter, wisst ihr, wer das ist? Weißt du, wer das ist?
Leider nicht.
Naja, ich dachte, das ist nicht nötig. Wenn ich nicht erwähne, kommt der Mann zu mir. Ich kann nicht mehr, ich habe erkannt, es steht alles unter der Diktatur der Dämonen. Und deshalb sehe ich in diesem Jahr, in dem wir jetzt leben und in das wir hineingehen, sehe ich die ungeheure Zäsur, den ungeheuren Einschnitt, dass die zwei Drittel Vorherrschaft der Lichtengel abgehört sind durch das Drittel der Dämonen, das alles dämonisiert ist. Das sehen wir. Das ist die Innenschau dessen, was wir hier an dem Bild da oben in der Außenschau haben. Du kannst das noch mehr untermauern von deiner Schau her. Bei der Gelegenheit, liebe Geschwister, darf ich auf das hinweisen, was mich Bruder Hermann gestern nach der Versammlung aufmerksam gemacht hat. Ich habe darauf hingewiesen, dass hier bei diesen zwei Nachtwachen, bei diesen zwei ersten 2000 Jahren, dass der Nachdruck, was wir auch jetzt betrachten, der Eingriffe und Taten Gottes, hier am Abend vorliegen und dann nicht mehr und erst am Ende dieser zweiten Nachtwache dort wieder eingreift. Und dann habe ich gesagt, hier gleich nach Mitternacht greift Gott wieder ein. Und habe dann schon an die 3,5 Jahre gedacht und die 7 Jahre, wo gleich nach dem Jahr 2000 die großen Ereignisse wieder kommen. Genau gesehen aber, habe ich sehr gefolgt, der Hinweis von Bruder Hermann, genau gesehen ist die Folge nach Mitternacht der zwei restlichen Nachtwachen. Hahnenschrein, Abschluss der dritten Nachtwache, Sonnenaufgang, Abschluss der vierten Nachtwache. So bestückt mit Eingriffen Gottes, dass wir wissen, nochmal, kurz vor Mitternacht, am Ende der zweiten Wache, kommt der Herr für uns, seine Gemeinde. Und dann erst kann Mitternacht hereinbrechen. Dann verläuft die erste Wache bis zum Hahnenschrein, bis wieder etwas geschieht. Abgekürzt ist es die Mitte der 7 Jahre.
Ja.
Also, nicht gleich hier, wie ich angedeutet habe, sondern erst hier, im großen Normalmaßstab gezeichnet, macht Gott wieder einen tiefen Eingriff, in dem nämlich hier, wenn es nicht verkürzt würde, hier, von hier bis hier, die ersten 3,5 Jahre herrschen die beiden Zeugen in Jerusalem, Zeugen Christi. Verknüpft aber ist es diese Zeitspanne, nicht wahr, die 3,5 Jahre, gleich nach Mitternacht, gleich ums Jahr 2000 herum. Diese ersten 3,5 Jahre herrschen diese beiden Zeugen, wahrscheinlich Mose und Elias. Der eine lässt Feuer vom Himmel fallen, das ist Elias. Und der andere verwandt sich Wasser in Blut, das ist der Mose, nicht? Dann heißt es, nach Ablauf dieser 3,5 Jahre, da sind wir jetzt in der Mitte der 7 Jahre der abgekürzten 2 Jahrtausende, da wird der Satan auf die Erde geworfen, in dem Augenblick steigt das Tier aus dem Meer, In dem Augenblick werden die beiden Zeugen getötet, und jetzt erscheint der Herr für sie und entrückt sie zum Throne Gottes. Die beiden Zeugen.
Aber diese Ereignisse sind nur dann möglich, wenn das entsprechende Vakuum, das heißt der leer gewordene Raum durch den Heiligen Geist und die Gemeinde geschaffen ist.
Dass wir weg sind.
Jawohl. Das ist nach unserer Entrückung, was wir eben hören. Denn erst wenn ein leerer Raum entsteht, das ist ja ein Naturgesetz, dann können die Kräfte, die den stärksten Druck ausüben, diese leer gewordenen Räume besetzen. Und deshalb müssen wir uns freuen, dass wir nicht unsere Entrückung nach 2000 erleben können und dürfen. Sag das nur noch deutlicher.
Wie meine Freunde hier sind.
Ja, aber.
Ja, ja. Hier in der Mitte dieser Woche geschieht Gewaltigstes. Der Satan auf die Erde gemacht. Die beiden Zeugen getötet. Die beiden Zeugen entrückt. Weil der männliche Sohn wird geboren aus dem gläubigen Teil Israel. Zum ersten Mal eine Körperschaft aus Israel, die nicht mehr weiblichen Charakter, sondern männlichen Charakter hat. Deshalb die Betonung männlicher Sohn nicht, weil er sonst selbstverständlich ist.
Die eingefügt werden wird in den Körper Christi.
Und der ist auch, jawohl. Ja. Also er stärkt mir den Rücken, ich bin froh.
Und von dem Augenblick an, der Satan von ihm auf die Erde geworfen, jetzt brechen die vier Geister von den Enden der Erde los und lassen aus dem Meer der Nationen das Tier emporsteigen, den Antichristen. Ja? Und jetzt bekommt er, der Satan, der Mensch der Sünde und der falsche Prophet und das Bindeltier, voll blanco Vollmacht für die zweiten 3,5 Jahre. Das ist also die dritte Nachtwache. Von Mitternacht bis morgens 3 Uhr ist beherrscht von den beiden Zeugen. Die vierte Nachtwache ist der Gewalt des Satans zur Verfügung gestellt. Nun weiß er da, dass er wenig Zeit hat, stellen wir uns vor, ein Gott und Schiff, der gleich nach Christus kommt in der Schöpfung, dem Äonen zur Verfügung standen bitte, weiß, dass er noch 3,5 Jahre menschlicher Prägung zur Verfügung hat. Dass er dann große Wut hat, ist verständlich. Also das möchte ich noch korrigieren. Erst hier in der Mitte, da bin ich gerade am Ende der dritten Wache, da scheint der Herr, wie ganz hier am Ende für uns, der zweiten, am Ende der dritten für den männlichen Sohn, und erst am Ende der vierten, wenn das Maß der Sünde Satans und der Engel und der Menschen voll ist, erscheint Christus in großer Macht und Herrlichkeit. Niederkommen aus dem Himmel auf die Erde. Und dann beginnt das 1000-jährige Reich. Also hier ist die Verkürzung deutlich gemacht. Natürlich ist der Maßstab von 7 Jahren noch viel zu groß hier. Nur, dass man nur sehen kann. Nicht? In Wirklichkeit liegt das direkt hier, das Ende der 7 Jahre. Nun darf ich auf etwas hinweisen, was ich bei dem Plan, nein, erinnere mich daran, dass ich einen Hinweis von der Abkürzung oder einen weiteren Beweis der Schrift für die Abkürzung von 2000 Jahren Abkürzung auf beinahe Null, nicht? Im Blick von 2000 auf 7 sind die 7 Jahre fast nicht mehr sichtbar, zeitweise. Also fast null. Auf die möchte ich noch zurückkommen. Bevor wir diese Skizze wegnehmen, müssen wir betonen oder uns bestätigen lassen, wie Gott nur noch wirkte bis hierher, im ersten Jahrhundert, also am Abend. Nämlich, Christus fuhr den Himmel. Himmel war Christus. Der Apostel Paulus wurde in diesen Jahrzehnten entrückt bis in den dritten Himmel, bis ins Urparadies. Im ursprüngliche, originale Paradies, in Gott hinein selbst. Der Johannes, der wurde nicht entrückt, Offenbarung 1, bis in den dritten Himmel, sondern, wie wir bei unserer anderen Skizze hätten sehen können, nur bis in den zweiten Himmel.
das heißt bis zum Throne Gottes in den vergänglichen Himmel. Johannes. Wer denn der konnte nicht nur sagen, was er sah, der konnte nur schreiben, was er sah und hörte. Nein, der musste sogar. Die Verlegenheit des Paulus bestand darin, dass das, was er hörte im dritten Himmel, das ist, der dritte Himmel ist der Himmel selbst, das ist der Herr selbst. Der dritte Himmel, anders ausgedrückt in Worten, heißt, unser Leben oder euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Die himmlischen Erden in Christo heißt immer für uns nicht in Christo, in Gott. Das nur nebenbei. Das sind nun positive Eingriffe Gottes gewaltigster Natur in die Heils- und Menschheitsgeschichte. Von politischer Natur fand hier ein göttlicher Eingriff im Sinne eines vorläufigen, 2000 Jahre dauernden Abschlusses der irdischen, politischen, geografischen Geschichte Israels mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70. Das war das Signal, jetzt ist Israel, ist Juda beiseite gesetzt und jetzt ist allein noch die Zeit des Evangeliums der Gnade ohne Wackeln der Gemeinde Jesu Christi gekommen. Das war das Signal. Und er ist auch hier im Anfang dieser Nachtwachen das Ende um Mitternacht verkündet. Das, was Gott hier abgeschlossen hat mit der Zerstörung Jerusalems, ist er bereits im Begriff, hat er schon angefangen, die Grundlage für Jerusalem zu bauen, wieder zu legen. Mit der Gründung des Staates Israel, wobei vorerst nur die Hälfte Jerusalems ihnen zugeteilt ist, merken wir, hat Gott bereits begonnen, das, was noch in Kürze geschehen muss, dass ganz Jerusalem in ihren Besitz kommt und so weiter in den nächsten Jahrzehnten durchgeführt werden wird. Da, Abschluss der Linie Israel, Beginn der Linie der Gemeinde Jesu Christi. Hier wieder Beginn der Linie Israel und damit Abschluss der Linie der Gemeinde. Ich erinnere mich noch gut, ich war ein Jüngling im Glauben, da wurde mir verkündigt, wurden wir belehrt. Die Gemeinde Jesu Christi hat mit Zeitprophetie oder Zeitfragen überhaupt nichts zu tun. Dann habe ich geguckt. Beim Wiederkauen nach Jahrzehnten aber muss ich das wieder herausgeben. Wieso? Es wird uns allen sofort klar sein, das eine. Die Gemeinde Jesu Christi kann nicht sagen, die Zeitordnung Gottes geht uns gar nicht an. Denn, bitte, erst nachdem Israel von Gott auf die Seite gesetzt wurde, konnten wir den ersten Atemzug machen. Und wenn Gott mit Israel wieder anfängt, machen wir den letzten Atemzug hier auf der Erde. Zeitlich, da sind zwei Brückenpfeiler auf der Seite der Wasser und einer auf der Seite. Wie geschrieben steht, anlässlich des Brotbrechens, wir verkünden seinen Tod, damals, der Wärter Israel, bis er kommt. Bitte, das sind die beiden zeitlichen Brückenpfeiler in diesem Wort gedrängt. Das wollen wir auch beachten. Das gilt hier, die Verkürzung haben wir hier auch beachtet. Wir können also das Plänchen wegnehmen.
Noch eine Bemerkung. Ja?
Ah, das sehen wir hier noch besser. Ja? Und ich habe jetzt die Stellen gefunden. In Lukas 12, 38. Ich lege es falsch. Und auf einen Berg stieg. Und auf den Berg stieg. Kleinigkeit. Warum betonen wir hier die Einzahl, die bestimmte Einzahl? Warum? Weil die Berge der Erde, des Kosmos, das von Gott gewählte Symbolobjekt sind für die Reiche dieser Welt. Berge bedeuten Reiche. Wir können jetzt nicht auf die Beweisung eingehen, die ist ganz klar. Damit kann, wenn Berge Reiche bedeuten, dann kann der Berg so das Reich, nämlich Gottes, bedeuten. Und eben hat er seinen Jüngern gesagt, wahrlich, etliche, die hier stehen, werden nicht den Tod nicht sehen, bis sie den Sohn Adams, den Menschensohn, in seinem Reiche haben gekommen sehen. Und bei 8 Tagen nimmt er die 3, das sind die etliche von denen. Nach diesen Worten, dass sie ihn etliche sehen werden, wie er kommt in seinem Reiche. Und jetzt führt er sie auf den Berg, jetzt in das Reich Gottes. Und nun offenbart sich die Gestalt Jesu, das Angesicht leuchtet wie die Sonne, und sein Gewand wird weiß wie das Licht. Weil das Licht und die Sonne. Jetzt sehen ihn die 3 in der Herrlichkeit, in der er kommen wird in seinem Reich. Zuvor. Jetzt erzählt, wann? Bei 8 Tagen. Die andere Stelle habe ich nicht notiert. Die steht, wenn ich nicht irre, in Mark Evangelium. Bei 8 Tagen, ja, dort herum, ne?
Ja,
ja. Ja, ja,
Matthäus 17:1,
bitte.
Und nach 6 Tagen
nimmt Jesus die Jakobus. Und nach 6 Tagen nimmt er die 3 mit auf den Berg. Und wie heißt das vom Berg?
Auf einen hohen Berg.
Aha. Hohen Berg. Einen. Nur einen. Hohen Berg. Dann, wir lesen ja, dass der Berg Gottes dann höher stehen wird als alle übrigen Berge. Der Berg Gottes, der Berg Zion, wird erhaben sein über alle anderen Berge im Himmel. Also jetzt haben wir den Widerspruch vor uns, dass es einmal heißt von dem gleichen Geschehen. Einmal heißt es bei 8 Tagen und einmal nach 6 Tagen. Jetzt können wir sagen, dass etwas zusammen lavieren und sagen, ja, also nach 6 Tagen, das kann so in der Mitte des 7. gewesen sein, und bei 8 Tagen, das kann auch so in der Mitte des 7. gewesen sein. Aber mit der Version wäre mein Herz nicht zufrieden. Nun, jetzt passen wir auf. Jesus sagt an allen diesen Stellen, wo das bezeugt wird, ihr, die Etlichen, werden den Sohn des Menschen, das heißt auf Hebräisch, Althebräisch, den Sohn Adam kommen sehen, in seinem Reich, den Sohn Adam. Also wir gucken jetzt auf die Farbkarte. Adam, hier. Er ist der Sohn Adam, hier, der geschlachtet wurde. Hier sind dann die Tage des Sohnes Adam, nicht hier. Und das gleich auf. Und jetzt blicken wir einmal auf diese Tagordnung vor Gott. Hier um das Jahr 2000 soll ja das 1000-jährige Reich eröffnet werden. Nicht? Da soll er in seinem Reich kommen. Jetzt Achtung. Einmal heißt es, als Sohn Adams, hier beginnt die Zeitrechnung Adams, nach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tagen kommt er da in seinem Reich. Die andere Stelle sagt, bei 8 Tagen, warum? Weil 2000 Jahre normalerweise noch weiter dienen, nicht? Genau gesehen diene es 8 Tage, nicht? Es sind immer noch 8 Tage, nur sind die beiden letzten, der 7. und der 8. verkürzt auf 2 mal 3,5. Also welche Stelle habt ihr gleich? Den Wind. Einmal sind es 6 Tage, Beginn des Reiches, Das andere Mal bei 8 Tagen ist nur 7 Jahre später. In den 2,5 Jahren liegen die beiden Jahrtausende drin. Ein Beweis, dass die Verkürzung von 2000 Jahren auf fast null richtig ist. Sodass das Wort Gottes genau dort wieder, wo es angegriffen werden kann, eine seiner schwachen Stellen zu sein scheint, für uns genau das Gegenteil ist, wie geschrieben steht: Siehe, ich lege es bei, ein Stein des Anstoßes und ein Feld des Ärgernisses. Für uns aber, die wir glauben, ist genau der Stein des Anstoßes und der Feld des Ärgernisses wunderbar vor unseren Augen. Okay.
Die
Erwähnung
steht,
die wir
reden,
in
dieser
wirklichen
Geschichte
von
2000 Jahren.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das Neue Testament ist griechisch geschrieben. Von Hebräern unter römischer Herrschaft. Es sind die drei Nationen, deren Sprache ans Kreuz geheftet wurde. Es war geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden, auf Deutsch, war geschrieben in hebräischer, hellenistischer, griechischer und lateinisch-römischer Sprache. Die Frage auf die Antwort, aber die Frage ist berechtigt, und meine Antwort auf die Frage heißt: Die Schrift berücksichtigt im Neuen Testament alle drei Gegebenheiten. Wenn ich sage, als deutschsprechender Bruder, in 14 Tagen komme ich wieder daher. Dann sagt der Franzose, dans 15 jours, in 15 Tagen. 15 jours. Das heißt, effektiv zweierlei Zeitbezeichnungen, die aber, was den Zeitpunkt betrifft, genau das gleiche meinen. Sodass ich mir das so erkläre, dass einmal die römische Zeitmessung bei 8 Tagen und das andere Mal nach 6 Tagen hebräisch oder griechisch sein kann. Durchaus denkbar. Und ja, bitte schön. Naja, ja, wir sagen die 8 Tage und genau gesehen ist es der 7. Tag. Noch lange nicht 8. Ne? Es muss der andere Sprachgebrauch nur das Umgekehrte machen und sagen, nach 6 Tagen und meint den 7. Denn nach 6 Tagen kommt ja der 7.
Bei 8 Tagen ist der 7.
Also, grundsätzlich dürfen wir uns eines merken, liebe Geschwister. Je größer, unmöglicher es scheint, einen Widerspruch in der Bibel zu lösen,
je dunkler der Schatten.
Je dunkler der Schatten, umso heller das Licht, in dem das Wort Gottes in seiner herrlichen Weisheit wirklich dasteht.
So hindert der Mund.
Er hat es sein Licht auch nicht leisten lassen. Oder ich pflege dann zu sagen, ich wohl, kann so hell sein, wie ich will, ist mir alles nicht. Er bleibt, ist und bleibt heller. Des Wortes Gottes, die etwas aussagen über die Stunde, welche Mitternacht heißt. Wenn das Jahr 2000 die Mitternacht heißen würde, ist es für uns sehr wichtig, sogar interessant, den Charakter dieser Mitternachtstunde näher kennenzulernen. Und
um Mitternacht, aber schlug der Herr sämtliche Erstgeburt Ägyptens. Höhepunkt der Drangsal um Mitternacht. Wir fügen als Positivstes dazu, um Mitternacht ein Geschrei, Neues Testament, der Bräutigam kommt, um Mitternacht. Nicht um Mitternacht. Wir wissen, wenn Christus als der Bräutigam kommt, für Israel dann, kommt er in Macht und Herrlichkeit, um das Reich auszurichten, die Hochzeit mit seinem Weibe, der Tochter Zion, zu feiern. Dann ist die Gemeinde des Leibes, welche heranwächst zum vollen Mannesalter in Christus. Wenn wir vollendet sind, dann ist der Mann Gottes vollkommen. Inzwischen bereitet er das Zeit. Durch die Drangsal hindurch und diese letzten Jahre um Mitternacht herum, bereitet der Herr sein Weib Israel zum vollkommenen Weibe. Und wenn nun auch das Weib Israel, die Erstlingsschar, die zum Weibe gehört, vollendet ist als Weib, dann fügt Gott den vollkommenen Mann, Christus und sein Leib, zusammen mit dem vollkommenen Weib. Das ist die Hochzeit. Und jetzt gilt nicht mehr, hier ist Mann und Weib, sondern jetzt ist der Mensch Gottes vollkommen. Nicht mehr Mann und Weib, nach der Hochzeit. Die beiden sind dann nicht ein Fleisch, sondern ein Geist und ein Leben. Beistammen ineinander. Jawohl, dann sind sie in Vollkommenheit das, was der erste Mensch am Anfang war, in sehr guter Auslage, männlich-weiblich in einer Person. Das, was wir eben sagten, dass der Herr mit uns zusammen als vollkommener Mann um Mitternacht sein Weib findet und um diesen Zeitpunkt sein Weib mit ihm zusammengeführt wird, sein Abschied, wird in einem wunderbarsten Schattenriss, der den dargestanden und eigentlich so böse sein, ich muss sagen, das ist die Erzählung, die ich jetzt anführe aus der Heiligen Schrift, an der pflegen sich moralisch hochstehende, ganz fromme zu stoßen. Es geschah, denkst du mal, um Mitternacht dann noch. Das nenne ich um Mitternacht, um Mitternacht. Schlich sich eine Jungfrau über die Felder auf eine Tenne, wo ein Mann lag. In Mitternacht. Also, wer es will, darf die Augen schließen. Wissen Sie, wie wir schon das geschrieben sind? Aus Gast und Buch. Und liebe Geschwister, lasst es uns geschenkt sein, dem Reinen ist alles rein. Und wenn einer dort meint, ansetzen zu müssen mit seiner Hochheiligkeit, dann hat er den Beweis geliefert, dass bei ihm das vorliegt, was er dorthin hineinlegen wird. Wieso? Erstens hat die Ruth diese Handlung nur vollzogen auf den Rat ihrer im Glauben bewährten Schwiegermutter. Aus Israel. Und die Ruth war gekommen, wie sie nachher den Boas bekennt, oder vorher schon bekannt hat. Nein, Boas, gib mir das Zeugnis. Du bist gekommen, um unter den Flügeln, den Fittichen des Gottes Israel, Zuflucht zu suchen. Dazu war sie gekommen. Und jetzt auf den Wunsch der Schwiegermutter, der Naomi, darf ich einmal sagen, demütigt sich die Ruth
zu diesem dann in mitternächtlicher Stunde sich unbemerkt auf die Tenne zu begeben, wo Bulas neben seinem Weizenhaufen schläft. Und sie soll sich unbemerkt, Achtung, und der Bulas ist Christus, die Hut ist das Weib, das Gott ihm zufügt, am Ende der Tage, am Ende der Richterzeit. Sie soll sich zu seinen Füßen legen, ist das in Ordnung?
Ja.
Und jetzt, wie ihr das gelungen ist, sie liegt nun zu seinen Füßen. Und jetzt heißt es, um Mitternacht aber schrak der Mann aus seinem Schlafe auf und beugte sich vor und sah zu seinen Füßen ein Weib liegen. Wer bist du? Und sie antwortet. Und er sagt, nun hast du deine letzte Liebe noch wunderbarer unter Beweis gestellt, als deine erste. Erste Liebe, soll man die behalten? Erste Gemeinde, erste Gemeinde, und ich spreche zu ihr. Bleibe hier, zu meinen Füßen liegen, bis an den Morgen. Und sie blieb zu seinen Füßen liegen, bis an den Morgen. Denn er wusste, was das bedeutet, das Weib seinen Füßen. Und sprach zu ihr, bleib zu meinen Füßen liegen bis an den Morgen. Warum? Denn nach unserem Gesetz, dem Gesetz unseres Gottes, ist doch ein Mann da, der kommt vor mir, dich zu lösen, dich zum Weibe zu nehmen. Sehen wir einen Mann, einen Israeliten, ohne Falsch, jetzt hier in moralischer Hinsicht, der in mitternächtlicher, finsteren Stunde das Gesetz seines Gottes so kennt und wahrnimmt, dass er sagt, halt, Gesetz in Ordnung, aber kein Schritt weiter, denn es ist nach unserem Gesetz ein anderer da, der hat vor mir das Recht, dich zum Weibe zu nehmen. Und so bleibt sie liegen bis am Morgen. Und erst in der Morgendämmerung lässt er ihr noch Getreide auf, und damit geht sie nach Hause. Aber sofort begibt er sich am frühen Morgen ins Tor und klärt dieses Problem der Gesetze seines Gottes ab. Der Betreffende erscheint gerade im Tor, er spricht ihn an und die Frage geht es. Jawohl, er will sie heiraten, spricht er, aber dass dann der Sohn, der geboren wurde, nicht ihm als Sohn zugerechnet würde, von dem verstorbenen Bruder, dem Machlon. Also das hörte, sagt er, nein, das will ich nicht. Mach du das für mich. Trat zurück. Und jetzt war Boas vor dem Gesetz seines Gottes in die Rechtslage nicht nur versetzt, sondern verpflichtet, nach dem Gesetz die Hund zu seinem Weibe zu nehmen.
Das ist ja am anderen Tag. Das Früchtlings des Mannes ohne Namen, ein dieser Satan, lautet, ich will lösen, ich kann nicht lösen, löse du für dich, was ich für mich nicht lösen kann. Ein unheimliches Wort.
Letzten Endes. Also, das Wunderbare, das Gaja und Mitternacht, das fuhr der Mann auf und zieht ein Weib zu seinen Füßen liegen. Und wie der Morgen da ist, ist die Hochzeit auch da. Wunderbar. Und Mitternacht. Dann lesen wir in einem Psalm, und wie wir sehen, der Herr steht auf und Mitternacht. Das Gleiche. Ist bei Paulus. Paulus verzog die Versammlung von Troas bis Mitternacht. Dann passiert etwas. Einer fällt zu Tode, aber der wird sofort lebendig gemacht. Und diese Versammlung in Troas, die dann noch dauerte, die beiden letzten Nachtwachen, die waren auch in ihren Augen. Also, die letzte Hälfte der Zeit war so kurz in ihren Augen. Das augenblicklich, was der Tat anbrach, denn in dem Moment, als der wieder lebendig dargestellt wurde, da war doch die ganze Versammlung zum Mitten nach Krieg runter, nicht wahr? Ja. Und dann verkündigte er das Wort noch bis zum Tagesanbruch. Sind alles für uns. Und wo waren sie versammelt? Im dritten Stockwerk. Er heißt im dritten Himmel. Das war Paulus Schlaf. Ne? Und in dem Obersaal waren viele Lichter. Alles für uns. Im dritten Himmel. Die letzte Stunde zwischen Mitternacht und 10. Das letzte Zeit. Und wenn der Tag anbrach, ist eben der Tag dann da. Noch etwas. Als Paulus auf seiner letzten Reise da den Schiffbruch noch erlitt und sie endlich denn, als das Schiff schon fast ganz auseinandergeborsten war, da heißt es, um Mitternacht aber meinten die Matrosen, da sind ja die Meerkundigen, meinten die Matrosen, dass sich ihnen ein Land nahe, oder dass sie sich dem Land nähern. Um Mitternacht, wir befinden uns schon heute um Mitternacht, die Seekundigen, die Schiff, der Schiffsherr und der Steuermann, die kannten die Zeichen. Wir haben die Tiefe abgelotet, das steht geschrieben, dann merkten sie an, der Meerboden steigt, wunderbar, das Land tritt hervor, nämlich Land, Land, Land. Israel wäre das Wort des Herrn. Schon sind sie am Land, nicht? Der Jonas ist auch schon ans Land ausgestiegen. Oder Gott ist im Begriff, den aussteigen zu lassen. So sehen wir um Mitternacht, um Mitternacht, um Mitternacht. Und was alles geschrieben steht, schon längst um Mitternacht. Hierfür gelten auch die Worte Jesu. Das sind Tage der Rache, auf dass hier alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Es sei von der ersten Wache, von der zweiten, von Mitternacht oder wie die Dinge und die Zeit einhalten alle Eisen. Für heute Vormittag soweit. Ein Wort, das für den, der nur ein klein wenig begonnen hat, zu ahnen, was es bedeutet, das von unaussprechlichem Inhalt ist. Alles Geschöpfliche ist bewusste oder unbewusste Prophetie. Denn Gott hat in alle seine Wesen und Welten, die er ins Dasein rief, eine brennende Sehnsucht nach ihm selbst eingelegt, um in der Stillung und Erfüllung dieser Liebessehnsucht, dieses Lebenshungers, dieses Durstes nach Freude und Wonnen und Seligkeiten, um in dieses, ja, Vakuum, möchte ich sagen, sich selbst hineinzugießen. Gott hält es nicht aus, der allein seelische Gott zu sein. Es ist so schwer, sich allein zu freuen. Es ist sehr schwer. Freude, Freude, Visionen zu machen. Und so lebt in Gott das tief Verlangen. Seine Glückseligkeit, er ist ja der glückselige Gott, auszugießen in all das, was aus seinen Händen und aus seinem Herzen hervorgegangen ist, bis das alle sich so freuen und so glücklich sind, wie er selbst. So sieht das nicht aus. Das ist eine große und gewaltige Wahrheit. Und für mich bedeutete das, die letzte Lösung des geheimen Misstrauens sollte vielleicht nicht doch der höchste Geist, der die Welt gestaltet und verwaltet, ein schrecklicher Geist sein. Wo wir immer wieder finden, dass die Herrscher werden, die Tyrannen, dass das grauenhafte, finstere Wesen waren. Könnte es nicht sein, dass auch der höchste Geist in sich solche Elemente birgt, wie diese beinahe gesagt Sadisten sind und sich freuen an der Qual ihrer Geschöpfe. Denn es gibt genug Theologien, die als Inhalt haben, das ist die Freude der Erlösten, dass die Qual der Unerlösten kein Ende hat. Das gibt's. Und wenn das wahr wäre, dann wäre es grauenhaft, als Mensch geboren zu sein. Dann wäre es unaussprechlich hineingestellt zu sein in eine Schöpfung, der wir nicht entrinnen können. Aber es ist nicht wahr. Wer anfängt, prophetisch hineinzuschauen in das Wort, in die Schöpfung, ist ein eigenes Herz, der merkt, dass der Wille und der Drang zum Glück und zur Schönheit und zur Freude und zum Frieden und zum Guten und zur Liebe unendlich größer ist als die mit der Erniedrigung verbundenen Schmerzen und Demütigungen, durch die wir alle wandern, mehr oder weniger lang. Und deshalb ist die tiefste Frage, die Wesensfrage, wie ist Gott? Wie denkt er, wie fühlt er, was will er? Was macht sein Glück und sein Wunder aus? Ist in ihm Kraft genug und Weisheit und Liebe, um seine Schöpfung wirklich in ihn selbst hineinzuziehen und ihm gleich zu gestalten? Wird er das fertig bringen? Denn wenn er es nicht fertig brächte, es wäre ein endloses Weh, es wäre ein unaufhörliches Grauen für ihn, den Schöpfer, und für uns, die Geschöpfe. Das ist die tiefste Frage, die ist viel wichtiger als alles andere. Und der Prophet, die Prophetie, die schaut eben in diese Frage hinein. Wann das geschieht, ist nur eine zweitrangige. Auch wie das geschieht, ist eine zweitrangige. Aber dass es geschieht, das ist die Primär, aus der alle anderen Probleme herausgelöst werden. Und so wir in unserem Thema fortfahren, Prophetie, in der Schrift, ihre Weite, ihre Frucht, ihr Wesen, ihr Herzstück, und wo nur einmal aufschlagen, ist es eins. Ist es eins. Wir sind auf Epheser 1 gestoßen, auf dem gewaltigen Wort von 5. Mose 29, das wir immer wieder überdenken sollten, an welchen im Herzen bewegen sollten. Das Geheime ist Gottes. Es gibt ein Geheimnis Gottes. Und das große Bart ist euer Israel und euren Kindern. Ab Olam hinein in den Äon oder ewiglich. Dieses Wort gibt uns eine Schriftteilung, die uns eigentlich den wichtigsten Schlüssel liefert zum Verständnis des Weltalls. Das Geheime Gottes ist das, was er für sich verborgen hat, was zunächst kein Geschütz, was angeht. Und das Offenbarte ist das, was jedermann sehen kann, was aber zunächst für Israel maßgebend Norm geworden ist. Das nur so ganz allgemein. Und nun haben wir gesehen, nach Epheser 1, jetzt wollen wir wieder die Brücke schlagen, er hat uns kurz getan. Das neue. Das Mysterium, das Geheimnis seines Willens, gemäß oder entsprechend seinem Wohlgefallen. Also es gibt eine Quelle, aus der das Willensgeheimnis Gottes gespeist wird, und das ist nicht unsere Frömmigkeit. Das muss man zuerst den Leuten sagen. Die Leute meinen, ja, wenn man fromm ist, da hat Gott seine Freude und da gibt er uns alle guten Sachen und ein schönes Leben und ein angenehmes Alter und gut erzogene Kinder und so weiter und so weiter. Das ist so der höchste Gipfel der Frömmigkeit, wie ihn die Organisation lehren. Das stimmt aber nicht. Es ist eher das Gegenteil der Fall. Niemand geht durch solche tiefen Konflikte, durch solche ungeheuren Spannungen, durch etwa solchen Tiefen der Erführung als die Gläubigen. Der Welt geht es ganz gut, sagt die Schrift. Wenn ich anschaue, wie es dem Gottlosen so gut geht, und wie ich mich jeden Morgen mühe und plage und reinige, das war eine schwere Arbeit. Und ich konnte sie kaum verkraften, bis ich hineinging, oder bis ich eindrang in die Geheimnisse Gottes, oder hineinging ins Allerheiligste, übersetzen manche. Psalm 77. Da merkte ich, es ist ganz anders, als ich dachte. Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, wir müssen Gott zuletzt einmal als den ganz anderen kennenlernen. Gott ist ganz anders als wir. Wir müssen uns von unserer überlieferten Religion, der Frömmigkeit und des Höhergehens und so weiter, müssen uns mal lösen lassen. Und wir müssen uns einmal so in Gottes Licht stellen, dass an uns nichts, aber auch gar nichts Gutes mehr übrig bleibt. Das ist gar nicht so einfach. Das widerspricht dem Stolz unseres aristokratischen Erstbewusstseins und Ichbewusstseins. Aber das muss zerbrochen werden. Und nur um diesen Preis, der seine Seele hasst, der wird sie ins Leben zeugen. Wir können jetzt schon unsere Seele ins Leben zeugen, dadurch, dass wir sie hassen. Das heißt nicht quälen, sondern loslassen und von ihr nichts mehr erwarten. Und der natürlichen Funktion unseres Denkens, Fühlens und Wollens, das sind ja die drei Hauptfunktionen der Seele. Und der seine Seele festhält und sagt, ich habe meine Weltanschauung, ich bin meine Persönlichkeit, das sind eben meine Bedürfnisse, das brauche ich eben, davon lasse ich nicht. Und auf diesem Boden stehen viele Gläubige. Ich gucke gerade um, ob kleine Kinder da sind. Die vielen Gläubige sagten wir schon, Gläubige, ich brauche das, und davon lasse ich nicht. Das ist ihr Lebens- und Liebesbedürfnis. Und wenn Gott mir keinen Mann gegeben hat, dann hole ich mir eben einen, so oder so. Ich habe dieses Verlangen, dass jede Ziel gewährt wird, brennend in meinem Herzen wohnen. Ich brauche das. Die wollen ihre Seele nicht lassen. Das sind Dinge. Zerfüttern. Und wer seine Seele hasst, das heißt, wer sagt Nein zur Seele, zu dem Zwischending, zwischen Geist und Fleisch. Wer dazu Nein sagt, oh Gott, du bist Geist, du bist Licht, du bist Liebe, du bist Leben, ich bin dich, du bist nur dich. Und wenn ich dabei zugrunde gehe, dann gehe ich eben zugrunde. Aber ich will dich ganz. Und ich will nicht außer dir, du sollst mir das Höchste, das Größte, das Beglückendste sein. Und ich will nicht meine Persönlichkeit festhalten, wie Goethe sagte. Fürsten, Sklaven, Überwinder, sie gesteht zu jeder Zeit, höchstes Glück der Erdenkinder ist nur die Persönlichkeit. Nein, nicht wahr? Die Persönlichkeit, das So-Sein unserer Erbanlagen und unserer Sehnsüchte und so weiter, das ist unser Untergang. Das gibt es zu hassen, zum Geiste durchstoßen oder wie es in einem anderen Gedicht schon würde heißen, das Innere der Natur dringt kein erschaffener Geist, keine Seele dringt ins Innere der Natur. Ja, das Innere der Natur dringt nur der, der der Inhalt, der Kern, der Stern, das Wesen aller Dinge ist. Christus, er ist im Inneren der Natur. Und die äußere Hülle, sie genügt uns nicht, so schön sie auch ist, das Seelische und das Fleischliche und das Leibliche und das Natürliche. Genügt uns nicht, wir wollen mehr, wir wollen ihn. Soll dein Wunsch auf Höchst gehen, bist du Jesus, er sei dein. Ich habe euch das Wort neulich genannt. Aber ich bin jetzt schuldig geworden, euch zu zeigen, wo diese unerhört kühle Schau, dass ein Verzichten, ein Lassen, ein Hassen des natürlich Seelischen, was einem zusteht, steht mir doch zu, bin doch ein Mensch. Mir steht doch zu, was einem Tier, einer Pflanze zusteht. Mir steht doch zu, teilzuhaben am Genuss der Lebensgüter. Steht mir so? Das ist heute die Stellung in der Endzeit, stärker als je. Es ist so weit, dass die Jugend sagt, was die Alten können, das können wir auch. Und kümmern sich um nichts mehr. Es ist erschreckend, wie weit das geht. Die wenigsten ahnen das. Also ich will diese Wahrheit, die ich eben andeutete, die ganz schrecklich zu sein scheint, die will ich jetzt biblisch belegen. Und zwar steht sie in Lukas Kapitel 17 in Vers 33. Das ist auch der schlechte Einwand gegen die Bibelforscher, ihre Lehre von dem Seelenschlaf oder von der Nichtexistenz der Seele und so weiter, gegen all diese Dinge. Das nur nebenbei, das ist ja nicht das Wichtigste. Wir sind ja nicht beisammen, um ihre Lehren aufzudecken und sie wiederholen, zu widerlegen. Dazu sind wir nicht da und wollen auch niemanden schmähen, für der das eben nicht sehen kann. Aber wir wollen sehen, was geschrieben steht. Und da heißt es Lukas 17, 33. Ich bitte die Brüder und die Schwestern, die den Urtext bei sich haben, ihn aufzuschlagen. Wer irgendwie seine Seele für sich festzuhalten, zu bewahren, zu retten, versucht, wird sie verlieren. Die seelischen Fähigkeiten sind etwas Wunderbares. Die Seele ist etwas Köstliches, denn Gott hat auch eine Seele. Wer aber sie krampfhaft festhält und nicht loslassen will und nicht aus dem Seelischen in das geistig-göttliche durchstoßen will und von dort her wieder alles, Seele und Leib und das Weltall geschenkt zu bekommen, wer das nicht will, der wird zugrunde gehen und wird das Seelische verlieren. Seine Schwungkraft seiner Gedanken, die Kräuse seiner Fantasie, die wunderbar göttliche Dynamik seiner Gefühlswelt, das sind alles großartige Dinge. Die wenigsten Menschen sind in der Lage, sich selber zu beobachten, welche Kräfte, welche Immanenten, das heißt jene wohnenden Kräfte der Seele in ihnen spielen. Dazu gehört zum Beispiel auch, bitte versteht mich ja nicht falsch, dass wir in etwa etwas verstehen, wie wir sind, wenn wir träumen. Denn der Mensch ist das, was er träumt, ist das, was er hier tut. Das ist ja alles Krampf. Das ist ja alles nach außen hin, das ist ja alles Dressur, Dressur. Aber der Mensch ist so, wie er im Traum ist. So ist er. Das ist seine Seele, dass wir da eine Kontrolle behalten. Ich kenne Brüder, die haben Jahre und Jahrzehnte lang in ihrem Traumleben keinerlei sexuelle Anfechtung mehr gehabt. In ihrem Traumleben. Auf einmal brach wieder eine herein. Das war grauenhaft. Sie sind zusammengebrochen. Das mir erlebt das dennoch in mir, ich dachte, das wäre durch die sündenauflösende Kraft des Blutes endgültig ein für allemal beseitigt, also das lebt ja noch in mir. Die sind fast verzweifelt. Ja, könnt ihr euch erzählen. Aber Gott ist wunderbar. Der rechnet uns die Dinge, die jetzt nicht gelöst sind, nicht an. Er sieht nur unsere Einstellung. loslassen, ob wir bereit sind, immer wieder loszulassen, bereit zu geben, uns neu zu weichen, uns neu dem Herrn zu geben. Und das ist ja der Zweck unserer Konferenzen, dass wir uns tiefer erkennen, dass wir uns völliger dem Herrn weihen und dass wir ihm Raum machen, damit er Reichtum seiner Gnade in Güte, Barmherzigkeit und Treue und Schönheit und Frieden und Freude und Herrlichkeit in unser Leben einziehen kann. Und wir dann frei und froh werden bis hinein ins sterbliche Fleisch. Bis in unsere Kopfschmerzen und in unsere Magenbeschwerden und in unsere Schlaflosigkeit und was es da alles gibt. Alles Folgen von ungeordneter seelischer Einstellung, die nicht bereit ist, auf das letzte ins Licht Gottes zu rücken, preiszugeben und loszulassen. Wer seine Seele für sich festzuhalten oder zu bewahren versucht, wird sie verlieren. Wer irgend sie aber preisgibt, loslässt, manche Übersetzer, die sagen, den Dolch gibt, wegschmeißt und sagt, weg, du hast dich, meine Stimmung zu lenken und so weiter. Die gebrauchen viel stärkere Ausdrücke. Aber sie einerlei, jede Übersetzung hat recht. Wer sie aber irgend verliert, loslässt, preisgibt, nicht tot gibt, wird sie, und jetzt geht Riesen, guckt, so ogonethei, wird sie ins Leben zurück. Ins Gottes Leben, in mein Zeugen. Jawohl, ins Leben zeugen. Jeder von uns, der irgendeine seelische Angelegenheit, die ihm Freude macht, ich bin halt ein Künstler dafür, und beanspruche für mich besondere Gesetze. So sind wir alle geschaffen, wir alle. Schon keiner sagt, aha, eben meint er den, eben meint er die. Nein, ich meine zunächst mal nicht. Wer so eingestellt ist, auf das Letzte loszulassen, auf das, was ihm adäquat ist, was seinem schöpfungsmäßigen Befund zusteht, was ihm Glück und Freude macht, die Persönlichkeit höchstes Glück der Erde sind, wer das nicht loszulassen gewillt ist, geht daran zugrunde. Wer es aber loslässt, vollführt damit einen Zeugungsakt. So leer, auf Gottes Leben, so hoch, so leer sei, hinein Zeugen ins Gottes Leben. Was zeugt er denn ins Gottes Leben hinein? Seine Seele. Dadurch wird die Seele hinaufgehoben in eine höhere Sphäre, wird der Kontakt der Seele mit dem Fleisch gelockert, gelöst, ich sage nicht ganz aufgehoben, ist noch da, solange wir im Fleische sind. Ja, aber er wird kürzlich noch mal sehr gut. Da hast du dann wieder einen Schuldrecher. Ja, kürzlich normalisiert, hat er gesagt. Das ist sehr gut. Kürzlich normalisiert und wird offen für all die Geistes- und Lichtkräfte, für all die Vollmacht und die Freude, für all die Strahlkraft unseres Seins. Bei aller Schwachheit und der Bärmlichkeit. Ja, gibt's denn das? Wenn das nicht gehört, dann lasst euch drauf, dann stünde ich nicht hier durch den Raum. Wer seine Seele preisgibt, ach, das ist sehr schwer. Der alte Adam, die alte Eva, das ist, ich hab halt mal Freude an etwas Schönem, elegantem, modernem, ich bin halt mal so. Ja, und dann sind wir, ach, ich bin spielen, aber. Das hat seine Berechtigung. Und dann auch heute am Schönen. Ach, wie hat er die Schöpfung so schön gemacht. Aber dass man sein Herz dran hängt, das ist heute bei den modernen Frauen und Mädchen, das Höchste, das Erste. Ja. Und hat Freude an dem lebendigen Spiel der Liebeskräfte, im Herzen, im Geiste. Oh, die habe ich auch. Die habe ich auch. Aber wenn das sich darin äußert, dass man Playgirl oder Playboy werden will, und sonst nicht. Das heißt, du nur hast nur Hure und sonst nichts, wenn sich da äußert, wie sich heute äußert. Ganz offen! Das ist eine böse Sache.